Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Wir haben ja schon häufiger über die Zukunft des Bauens gesprochen und heute ein sehr spannendes Material, und zwar Lehm. Lehm ist uralt, kennt man schon sehr lange, unscheinbar und überraschend modern. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit Dr. Ipek Ölçüm, Geschäftsführerin des Industrieverbands Lehmbaustoffe und Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Sie erklärt, warum der traditionsreichste Baustoff der Welt genau jetzt wieder relevant wird und warum wir bei all der Bauwende nicht an ihm vorbeikommen. Ipek, schön, dass du da bist. Willkommen beim Global Podcast.
Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich habe schon einige deiner Folgen gehört und bin jetzt auch neugierig, wie wir uns gemeinsam machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Super, sehr schön. Dann starten wir auch gleich direkt rein. Ipek, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Genau, du hast es schon eingangs gesagt. Ich bin Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Ich bin tatsächlich auch Wirtschaftsmediatorin. Das ist mir auch wichtig, weil ich nicht immer nur gerne streite, sondern auch versuche zu schlichten und das gerne am Bau. Und neben dem, dass ich Anwältin bin, auch Geschäftsführerin des Industrieverbands Lehmbaustoffe, und den haben wir gemeinsam mit einigen Unternehmen gegründet. Das heißt, ich bin auch Gründungsmitglied des Verbands. Wir sind sozusagen, könnte man sagen, wir sind ein Startup-Verband, also ganz jung. Uns gibt es erst seit knapp 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren. Und wir haben uns gegründet, um Lehm in die Sichtbarkeit zu bringen.
Mhm. Ein sehr schönes Ziel, zumal Lehm ja ein sehr alter Baustoff ist, ein sehr altes Material. Und ja, jetzt sagen wir mal, im Zuge von Ziegel, Holz, Stahl und eigentlich so, ja, sagen wir mal in den 2000ern oder allgemein so in den letzten Jahrhunderten eigentlich komplett in Vergessenheit geraten worden ist. Aber jetzt im Zuge der Nachhaltigkeit, vielleicht auch einer neuen Bauwende, jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, du bist Juristin und gleichzeitig absolute Lehmexpertin. Wie kommt es denn zu dieser Kombination?
Ja, das hat ein bisschen was mit meiner Vita zu tun. Also als Anwältin habe ich ja schon immer Bauprozesse im weitesten Sinne begleitet. Also vom Beginn bis zum Ende, manchmal dann auch danach oder häufiger danach, wenn Mängel aufgetreten sind. Das habe ich lange Jahre gemacht, und dann erzähle ich ein bisschen zu meiner Vita, damit man das auch nachvollziehen kann. Dann bin ich zum Deutschen Institut für Bautechnik gewechselt und habe dort, die Baustoffwelt näher kennengelernt. Denn so als Juristin hat man eigentlich weniger mit den Baustoffen zu tun, sondern entweder mit den Architektinnen oder mit den Ingenieuren oder mit dem Gebäude, das eben Mängel aufweist, ne? Und beim DIBT, also sprich Deutsches Institut für Bautechnik, hatte ich dann eben auch Berührungspunkte, sehr starke, wie wir Baustoffe in die Verwendung hineinbekommen mit der Bauproduktenverordnung etc. pp. Und das war sozusagen für mich auch das Fundament, wo ich gedacht habe, ich finde Baustoffe eigentlich total interessant, weil man mit Baustoffen sehr viel bewirken und gestalten kann. Und ich glaube, wir uns am Bauen immer noch viel zu wenig Gedanken darüber machen. Dann bin ich zu einem Verband gewechselt, der in der Rohstoffindustrie ist, Sandkien, Kies, Naturstein, und habe da die Geschäftsführung gemacht für die Bereiche Rohstoffsicherung, Umweltschutz und Folgenutzung, und habe da erstmals eigentlich auch Berührungspunkte mit Lehm gehabt und mich auch tatsächlich gefragt, was passiert denn mit dem Lehm, den man im Rahmen der Kies- und Sandgewinnung dann nicht braucht. Und so bin ich irgendwie durch diese Fragen bin ich zu dem Baustoff gekommen. Das war dann, glaube ich, mehr, dass ich es herbeigerufen habe, als dass ich es gesucht habe.
Mhm. Und der Industrieverband, in dem du ja auch tätig bist, Lehmbaustoffe, wurde ja relativ vor kurzem gegründet, und zwar 2022. Und was habt ihr euch denn so als Ziel vorgenommen? Was wollt ihr mit dem Verband denn bewegen?
Ja, also uns war vor allen Dingen wichtig, aufzuzeigen, dass es inzwischen die industrielle Dimension des Bauens mit Lehm gibt. Deswegen haben wir uns auch ganz bewusst Industrieverband Lehmbaustoffe genannt. Wir wollten mehr Sichtbarkeit erzeugen. Wir wollten bestehende Hindernisse, die wir benennen, dann auch daran arbeiten, diese aus dem Weg zu räumen. Wir wollten das Bewusstsein schärfen in Politik, Behörden und ja bei der ganzen Bauschaffendenschaft sozusagen. Und ich glaube, dass wir da jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren auch gut auf dem Weg sind. Also ich bekomme zumindest positives Feedback, auch so mit diesem Podcast. Ich meine, ihr seid ja auch irgendwie darauf gekommen und
Ja, letztendlich zielt man ja genauso wie euer Industrieverband darauf ab, einfach mehr Sichtbarkeit zu generieren. Das gleiche auch mit dem Podcast, aber natürlich auch das gleiche mit euch als Verband für eine höhere Wahrnehmung von Lehmbauten. Ja. Okay. Steigen wir mal so ein bisschen in den Lehm hinein. Es gibt ja zahlreiche Vorurteile, aber auch Mythen oder vielleicht auch eigentlich falsche Behauptungen oder die so im Internet kursieren. Was würdest denn du sagen? Was gibt's da so für, sagen wir mal, vielleicht auch Top 3 oder allgemein Vorurteile, Mythen rund um Lehm?
Ja, also ich steige mal damit ein, vielleicht, warum der Baustoff so toll ist, und dann komme ich zu den Mythen, wenn du gestattest, ja.
Gerne.
Also der Baustoff ist natürlich auf der Höhe der Zeit, oder all die Baustoffe, die aus dem Rohstoff Lehm hergestellt werden, weil er energiearm in der Herstellung ist. Also egal welcher Baustoff aus Lehm hergestellt wird, wird nicht gebrannt, wird in der Regel an der Luft getrocknet oder mit Abwärme. Da können wir vielleicht, wenn du magst, noch in die Details einsteigen. Dann ist der Baustoff kreislauffähig, und zwar unendlich. Und du hast auch eine feuchte regulierende Eigenschaft und die thermische Speichermasse. Also diese großen 4 Überschriften jetzt mal dahingestellt, würde ich auch relativ fix zu den Mythen kommen, die damit auch ein bisschen zusammenhängen. Also wenn wir zum Beispiel den Begriff der Kreislauffähigkeit nehmen und dass wir im Lebenszyklus denken und zirkulär bauen, dann gehen wir natürlich davon aus, dass kein Gebäude mehr für die Dauer von Ewigkeit errichtet wird. Das heißt, wir wollen ja direkt Baustoffe im Kreislauf führen. Und das kann man mit dem Lehm tatsächlich, Stand heute, würde ich gewagt meinen, fast als einzigen naturbedingt, weil der Lehm nämlich wasserlöslich ist. Also das klingt jetzt hässlich, sage ich mal, aber das ist natürlich auch ein Mythos, weil das wird ihm auch immer entgegengehalten. Ein Baustoff, der wasserlöslich ist, kann doch nicht bestimmte Druckfestigkeiten erbringen, und der kann doch gar nicht stabil sein und tragfähig sein. Ne, das ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Mythos, würde ich mal sagen. Ja, da können wir auch noch in die Details dann einsteigen, was man mit Lehm, Steinen beispielsweise, heute schon alles machen kann, oder mit Lehmdecken, Holzlehmdecken, was heute alles geht. Also ein großer Mythos ist, glaube ich, dass die Leute denken, das ist ein Nachkriegsbaustoff, gab es früher eben nur, hat man benutzt, weil es nichts anderes gab, und damit zusammenhängt, der sei nicht tragfähig. Na, aber das können wir auch alles beseitigen.
Ja, dann springen wir doch mal gleich mal zu diesen typischen, sagen wir mal, Kontraargumenten von Statikern. Ja, warum soll ich Lehm? Wasserlöslich? Passt das überhaupt, wenn es zum Beispiel regnet? Was passiert da mit meiner Fassade oder mit meiner Wand? Nicht, dass es irgendwie dann eingeht. Hat es dann überhaupt die gleichen Tragfähigkeiten? Also vielleicht mal so aus statischer, konstruktiver Sicht. Was sind da so die Vorurteile und wie räumst du mit diesen denn auf?
Ja, also zunächst gebe ich auch mal, so wie ich es jetzt bei dir machen werde, so einen Überblick. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Lehm und industriell gefertigte Baustoffe reden? Da muss man eben auch differenzieren. Also ich würde mal mit dem Lehmstein anfangen, und das ist ein Produkt, dafür gibt es eine Produktnorm, und in der Produktnorm ist halt das geregelt, was es auch zu anderen Wandbaustoffen an Regelung erklärt. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann gibt es den Lehmmauermörtel, mit dem man dann den Lehmstein vermauert sozusagen. Und dann gibt es den Putzmörtel und die Lehmplatte. Diese 4 Baustoffe sind alle genormt. Und es gibt eine Bemessungsnorm, die angelehnt ist an den Eurocode 6. Und ich sag mal, zu 95% genau so regelt, was in Eurocode 6 geregelt ist. Das heißt, die Tragwerksplaner ja nicht fremd. Und der regelt eben, diese Norm regelt eben seit jetzt gut 2 Jahren, dass man bis Gebäudeklasse 4 in Deutschland und dem Lehmstein bauen kann. Mit dem Disclaimer, das ist jetzt alles, Daniel, du bist ja, glaube ich, Tragwerksplaner, ich bin's nicht. Mhm. Ich bin ja nur Juristin, ich gucke mir immer nur die Regelungen an und versuche sie zu begreifen. Aber die Bemessungsnorm regelt tatsächlich, dass du bis Gebäudeklasse 4, also 13 Meter hoch, unter Einhaltung bestimmter Druckfestigkeiten, die wiederum in der Lehm-Stein-Norm geregelt sind, bauen kannst. Das ist die Druckfestigkeit 4 und die können die meisten Lehmsteine heute ganz ohne Probleme einhalten, sogar darüber hinaus. Also es gibt auch Druckfestigkeiten 5 und 6, die jetzt schon erreichbar getestet sind. Und der Lehmstein ermöglicht eben auch, und das ist auch in der Bemessungsnorm geregelt, ich komme gleich nochmal zu dem Wasser, aber vorher nochmal zu dem Brandschutz, dass man unter Einhaltung gewisser Wanddicken auch eine F30 und eine F60 ermöglicht. Wichtig ist jetzt natürlich vor dem Hintergrund, den du beschrieben hast, wie schütze ich mein Mauerwerk vor Wasser? Denn das musst du machen, anders wäre es sinnfrei. So hat man es vor über 500 oder 700 Jahren auch gemacht, als man mit Lehm schon gebaut hat, weil da wusste man auch schon eine Menge über Lehm. Und die Norm regelt eben einen konstruktiven Schutz. Das heißt, die erdberührten Teile, die, ich sage es jetzt mal untechnisch, in die Nähe von Wasser kommen können oder so einen Havarieschutz ermöglichen sollen, sind halt nicht aus Lehmsteinen zu bauen, sondern da musst du einen wasserfesten Baustoff nehmen. Ne? Sprich, das kann Ziegel sein, das kann Flexsandstein sein, das kann von mir aus auch Beton sein. Regelt die Norm alles. Und darüber hinaus regelt die Norm aber auch, und das ist mir auch immer wieder wichtig, wenn wir über Starkregenereignisse oder sowas sprechen, ne? Dass natürlich auch an der Fassade ein konstruktiver Schutz vorzusehen ist. Das kann eine Holzweichfaserdämmung sein mit einem Kalkputz, der dann nach außen hin drauf ist. Ne? Das ist beispielsweise, oder du kannst auch ein BDVS nehmen, finde ich jetzt nicht besonders nachhaltig. Da wäre die erstere Variante doch die bessere, würde ich sagen. Und du musst natürlich auch schauen, dass du schon von dem Dachaufbau her auch eine gewisse Überdachung vorlegst, wenn du den Fassadenschutz nicht vornimmst. Ne? Also das sind so die Basics, die man auf jeden Fall wissen sollte, und die stehen auch so detaillierter noch für jeden Tragwerksplaner nachvollziehbar in der Bemessungsnorm. Und darüber hinaus würde ich tatsächlich noch sagen, dass direkt im Eingang zu der Bemessungsnorm auch der Disclaimer bzw. die Regelung erfolgt, man sollte doch vermeiden oder man darf nicht in Hochwasserschutzgebieten bauen. Ne? Also das sind so mit dem Lehmstein, das sind so einfach die Regelungen, die, wo ich sage, über die Mythen, die du vorhin angesprochen hast, viel stärker noch gibt es eigentlich ein Unwissen, wie man mit Lehm heute bauen kann. Und dieses Unwissen wollen wir halt beseitigen. Das zum Lehmstein. Und jetzt habe ich ganz schön viel getextet. Du darfst auch ruhig nachfragen, Daniel.
Gerne. Also für mich aus kannst du jetzt gerne weiter fortsetzen. Du hast ja noch genannt, okay, es gibt noch einen Lehm-Mauermörtel, Lehmputz. Zu der Norm hast du ja schon Stellung gezogen. Genau. Aber gerne auch noch zu den anderen Themen.
Ja, also Lehm-Mauermörtel ist tatsächlich auch mineralisch, eben überwiegend Lehm. Und da gibt es die Unterscheidung, und das ist tatsächlich noch Stand heute in der Bemessungsnorm geregelt, dass man mit Dickbettmörtel das Lehmsteinmauerwerk vermörtelt. Die Entwicklung ist aber, um das Ganze schneller und wirtschaftlicher zu machen, dass man das natürlich mit Lehm-Dünnbettmörtel regelt. Und der ist aber noch nicht genormt, das wird aber, da sind wir jetzt hinterher. Ne? Was aber tatsächlich ist, es gibt schon einen Lehmstein beispielsweise, den man auf dem Markt bekommen kann, und der hat eine Zulassung auch mit dem Lehm-Dünnbettmörtel. Und die nächsten Lehmsteine folgen jetzt. Und das ist der Weg, damit man eben wirtschaftlich und schnell mauern kann. Und nicht da diese dicken Mörtelschichten auf beide Fugen, Anschluss und wie sie auch alle Fugen heißen, ja, nagel mich bitte nicht fest. Es gibt ja diese zwei Fugen, ne? Und beim Lehm-Dünnbettmörtel brauchst du das eben nicht. Und beim Dickbettmörtel musst du das machen. Das sieht man ja dann auch im Mauerwerk. Ich finde es sogar fast schöner, muss ich manchmal sagen. Aber das ist halt old-fashioned und teuer in der Herstellung, und günstig herstellbar ist das eben mit dem Lehm-Dünnbettmörtel. Und eine weitere interessante Entwicklung, die auch, denke ich, Stichwort kreislauffähiges Bauen der Lehm ist, das habe ich dir ja schon dargestellt, selbst kreislauffähig, aber eine Entwicklung, die jetzt gar nicht mehr so neu ist, ist, dass es auch andere Baustoffe kreislauffähig machen kann. Ich sage das mal plakativ. Wenn man einen Ziegel oder einen Kalksandstein nimmt, was ja gute Baustoffe sind, ne, die absolut ihre Berechtigung haben. Also wenn ich hier für den Lehm einstehe, heißt das nicht, ich denke, wir können jetzt alles aus Lehm bauen. Ne? Immer die sinnvolle und maßvolle Kombination ist mir wichtig. Und wenn man jetzt mal den Ziegel nimmt, wenn man den mit einem Lehm-Dünnbettmörtel vermörtelt, dann kann man den irgendwann auch sortenrein wieder trennen. Das heißt, Der Lehm-Dünnwald-Motor wird hier dann zum Enabler des kreislauffähigen zirkulären Bauens. Die Zulassung ist da auch in Bearbeitung für den Lehm-Dünnwald-Motor. Das wird kommen. Das ist Teil der nahen Zukunft, sagen wir. Und sonst Lehmplatte. Also ihr könnt hier, kann man das sehen im Hintergrund? Ich habe die
Ja,
extra
das kann man
versucht, so
sehen.
Ein bisschen hinzustellen. Hier siehst du zum Beispiel so ein Sample, ne? So ein Lehmstein, der auch vom Format her, das kann man erkennen, in der Ziegelei hergestellt wurde. Ne? Das heißt, die Ziegelhersteller stellen den Lehmstein her. Es gibt auch Kalksandsteinhersteller, die den Lehmstein dann herstellen. In dem Herstellungsprozess ist das ein stranggepresster Lehmstein. Und bei den Kalksandsteinherstellern ist es dann ein formgepresster. Das ist auch vom Herstellungsverfahren her unterschiedlich. Der formgepresste, das ist dann so ein großer Planstein, so bis 16 DF, wiegt dann 65 Kilo, halt so wie ein Kalksandstein. Und der hier, der stranggepresste, hat dann, wie man es vom Ziegel kennt, der sieht ja auch wie so ein, die Ziegler würden da liebevoll Grünling sagen. Ich sage dann immer Lehmstein. Also mit dem kann man zum Beispiel ganz ohne Probleme Gebäudeklasse 4 bauen. Das ist, denke ich, auch die Zukunft. Und dann gibt's aber noch die Lehmplatte. Das sieht dann so hier aus und da ist auch schon so Putz drauf. Die Lehmplatte ist, sage ich mal, im Trockenbau die Alternative, aber sie ergänzt auch wunderbar den Holzbau, beispielsweise in den Gebäudeklassen 4 oder 5, wo man Holztragkonstruktionen hat. Und dann sagt man, will die thermische Speichermasse reinbringen, die man ja eben auch zum ja beim Holz ergänzend braucht, um nicht dieses Barackenklima zu erzeugen. Denn Lehm kann, das hatte ich ja eingangs gesagt, Feuchte regulierend wirken. Das ist quasi wie so eine natürliche Klimaanlage, wenn man die entsprechende thermische Speichermasse drin hat. Und das ist vom Aufbau her dann so, dass du diese Lehmplatte hast. Wie so eine Gipsplatte, ne, so eine andere Trockenbauplatte, sage ich mal. Und dann kommt da ein Armierungsgewebe drauf und da kommt dann nochmal so eine dickere Lehmputzschicht drauf. Und diese weiße Schicht, die du hier siehst, das ist der Lehmputz. Und also so ein Feinputz, so ein Edelputz. Ne? Und das kannst du in allen Farben haben. Das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass man Lehm immer nur als Erdtöne hat, sondern du kannst das wirklich in jeder beliebigen Farbe haben heute, ne?
Ja, also auch sehr innovativ, das wäre so auch meine nächste Frage gewesen. Okay, was ist, wenn ich da jetzt eine Farbe oder so drauf tun möchte? Aber es gibt's ja dann auch so in den unterschiedlichen Farben. Und ja, ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, ein sehr gesundes Raumklima aufgrund des sehr ökologischen Baustoffes, feuchtigkeitsregulierend.
Ja.
Also ich überlege mir mal das echt für mein nächstes Haus, also ich habe jetzt noch kein eigenes Haus, aber wenn ich dann irgendwann mal bauen möchte, dass ich da wirklich auch den Lehmputz in Betrachtung ziehe. Sehr schön. Was mich jetzt so ein bisschen zur nächsten Frage führt, jetzt haben wir ja einige Vorurteile aufgeräumt. Jetzt einfach mal eine Frage dahingehend, wo siehst du denn Lehm? Also wo siehst du denn Lehm definitiv? Ja, wo hat es eine Berechtigung? Als vollwertiger Baustoff in der Baubranche einzusetzen. Aber wo sagst du auch, okay, wo sollte Lehm eher weniger verwendet werden? Wo macht es einfach keinen Sinn?
Also ich glaube das, und das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, dafür nehme ich mal kurz meine Kamera ab und gehe mal kurz so in die Richtung, wo ich hingucke. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber da, siehst du das? Da ist quasi, da siehst du die Innenansicht meines Büros. Und da auf dem Boden stehend, siehst du eine Holz-Fließlehmdecke und einen Lehmeinhängeziegel. Ja, das heißt, wir reden da über Geschossdecken. Und das ist etwas, das sollten wir heute nicht vergessen, weil mir das nämlich tatsächlich wichtig ist, dass wir darüber nochmal reden. Aber um deine Frage zu beantworten, wo ich den Lehm gar nicht sehe. Also ich will mal vorsichtig sein, weil ich bin ja nur die Juristin und mir geht's wirklich nur ums ernsthafte, nachhaltige Bauen. Das heißt, ich gucke da immer aus der Brille heraus, wie kommen wir schneller ins Tun und können nachhaltiger bauen. Da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial für die Zukunft für industriell gefertigte Lehmbaustoffe oder solche Fertigteile, die ich dir gerade gezeigt habe. Also das heißt, die industrielle Dimension ist ganz bedeutsam. Schwieriger sehe ich es tatsächlich beim Flammkleben. Also ich will jetzt gar nicht dagegen wettern. Ich finde den selbst wunderschön. Ja, aber ich glaube, dass das etwas sein wird, was so Leuchttürme darstellt. Ne? Also wir kennen sie ja alle, ob das Alnatura oder Veleda ist, ne? Das sind dann Bauherrinnen, die sich's leisten können und die mit diesem Baustoff dann, was wunderbar ist, mit dem Baugrubenaushub arbeiten. Wir haben aber noch nicht die Dimension erreicht, dass das darstellbar skalierbar ist, dass man das beispielsweise in den Wohnungsbau bringt, wie man das jetzt mit den Baustoffen, die ich dir eben vorgestellt hatte, machen kann, oder mit der Geschossdecke, die ja bekanntermaßen 30 bis 40% des CO2s bei Gebäuden ausmacht, ne? Und wenn man da eben sagt, man nimmt die nachhaltigere Variante, wo womöglich mit Holz-Lehm kombiniert, dann bringst du den Schallschutz rein und den Brandschutz, ne? Und deckst damit so viele Punkte ab, dass du dann auch noch CO2 einsparst. Und das ist, glaube ich, ein zukunftsfähiges Bauen. Ja, das sehe ich in der Zukunft. Wo sehe ich ihn noch? Ich sehe ihn sehr stark eben, du hörst das schon heraus, im Innenbereich, ne? Da macht der Sinn mit den Putzen, aber auch mit dem Lehmstein, den man durchaus tragend, aber nicht tragend benutzen kann. Also in Bad Aibling zum Beispiel, das kennst du ja auch sicherlich, die einfach Bauernhäuser auf dem Konversionsgelände von W&O. Da hat Florian Nagler gemeinsam ist ja das vierte Haus entstanden und das ist in der Holztragkonstruktion mit tragendem Lehmsteinmauerwerk im Innenbereich und auch Lehmplatten wurden dort verbaut. Also ich glaube, dass das eine Entwicklung ist. Damit bringst du die thermische Speichermasse in die Räume, damit bringst du die Feuchteregulierung in die Räume und bringst also die natürliche Klimaanlage hinein. Ja, so nenne ich es jetzt mal ganz platt. Ich glaube aber nach wie vor, dass es auch im Außenbereich in Kombination immer mit dem konstruktiven Schutz möglich ist. Ne? Also es ist, wie gesagt, ich bin nicht die Technikerin, aber ich streite mich da auch gern mit Technikern, dass ich sage, es gibt auch andere Wandbaustoffe, die ich vielleicht besser im Außenbereich sinnvoller einsetzen kann. Oder vielleicht eine Kombination, also monolithisch, ne, ist ja auch durchaus denkbar, dass man den Ziegel nach außen setzt und dann den Lehmstein in den Innenbereich. Ne, das ist ja alles denkbar. Ich glaube, da ist unserer Kreativität, die wir die Zukunft gestalten wollen, eigentlich keine Grenze gesetzt.
Okay, ja, sehe ich als sehr optimistisch. Also Lehm als Baustoff in Kombination mit anderen zu setzen und dort die Vorteile miteinander zu kombinieren, also als quasi Hybridbauweise. Ja,
Genau,
sehr
genau.
spannend. Kommen wir jetzt zu deinem Fachgebiet, Recht und Regulierung.
Ja.
Und da habe ich auch einige Fragen vorbereitet. Und zwar, was sind denn so aktuelle, sagen wir mal, rechtliche Stolpersteine beim Einsatz von Lehm im Bauwesen? Wo haben wir vielleicht schon etwas, ja, wo es auch in der letzten Zeit positive Entwicklungen hinsichtlich der Regulierung gegeben hat? Aber wo müssen wir denn noch aufholen oder wo gibt es beispielsweise noch nichts?
Ja. Also vielleicht so ein bisschen, ohne die Zuhörerschaft langweilen zu wollen, ein bisschen doch juristisch, um das einordnen zu können. Wichtig ist die Betrachtung, was ist überhaupt Bauordnungsrecht und was ist darin alles geregelt. Ne? Und ich nehme mir jetzt aus diesem gesamten Bauordnungsrecht, das in der Kompetenz der Länder nimmt, liegt mal ein Bereich heraus, nämlich das Bauproduktenrecht. Und was regelt das Bauproduktenrecht? Das regelt die Verwendbarkeit von Bauprodukten. In Deutschland ist es so geregelt, dass grundsätzlich alle Produkte, die geregelt sind, verwendet werden dürfen. Ja? Und wenn grundsätzlich ist, dann kommt natürlich auch die Ausnahme gleich daher, wenn eben in der Regelung was fehlt, wie zum Beispiel der Brandschutz noch nicht ausreichend geregelt ist oder so, dann braucht es halt eine Zulassung dafür. Jetzt mal ganz grob aufgeteilt, ohne jetzt hier eine Vorlesung über Jura halten zu wollen. Ne? Und ich sag mal, dass das Bauordnungsrecht und auch das Bauproduktenrecht hat immer im Blick die Gefahrenabwehr. Das wisst ihr ja auch als Ingenieure. Ne? Ihr wollt ja auch Gefahren abwehren. Und das steht in dem Rechtssystem so sehr im Fokus, sage ich mal, dass die Innovation und die Bedürfnisse unserer Zeit nach Innovation so ein bisschen untergehen. Und da sehe ich so ein Missverhältnis. Ja, dass die Gefahrenabwehr so in den Fokus gerückt wird, und das ist auch richtig, das muss auch so sein, ja. Aber dass eben die Innovation zu wenig durchdacht wird und der Innovation zu wenig Raum gegeben wird, sich entfalten zu können. Und das macht sich fest tatsächlich daran, wie das Zulassungssystem für Produkte sind. Denn wenn ein Bauprodukt neu auf den Markt kommt, da kann man so viel über diesen Baustoff wissen, weil er schon vor 500 Jahren oder 800 Jahren verbaut wurde. Aber er kommt dann halt in industrieller Gestalt neu auf den Markt. und muss dann gewisse, was auch sinnvoll ist, gewisse Dinge nachweisen. Na, der muss den Schallschutz nachweisen, der muss den Brandschutz nachweisen und die Tragfähigkeit nachweisen. All diese Dinge, die wir aus dem Bauordnungsrecht kennen. Und ich sag mal, die Wege sind da noch zu lang. Das ist so mein Punkt, den ich da immer gerne mache. Wenn ich weiß, dass Leben nicht brennt, muss ich ihn dann nochmal in der tausendsten Situation testen. Kann ich da nicht irgendwie einen anderen Weg im Sinne eines einer Experimentierklausel finden, dass man das diesen Baustoff, den Zugang in den Markt leichter macht. Statt diesen langen Weg über, den ja viele Bauherrinnen auch scheuen, über die ZIE zu gehen. Das kannst du ja immer machen. Die ZIE steht dir ja immer offen, aber auch andere Zulassungen stehen dir ja immer offen, aber sie verlängern halt diesen gesamten Weg und machen ihn auch teurer. Und da ist noch Nachholbedarf da, sozusagen.
Angenommen, ich bin jetzt Planer, sei es Architekt oder Tragwerksplaner und habe jetzt meine ersten Berührungen mit dem Lehmbau. Kenne mich aber hier noch nicht allzu gut aus. Gibt es da, sagen wir mal, Möglichkeiten zur Einlesung, zur Fortbildung zum Thema Lehmbau? Also beim Studium, ich habe ja Bauingenieurwesen studiert, ich kann mir das auch beim Architekturstudium gut vorstellen, ist halt ein extremes Rand- und Nischenthema. Ja, und da kann ich mir gut vorstellen, okay, da muss ich mich wahrscheinlich dann nach dem Studium vielleicht noch irgendwie anderweitig weiter und fortbilden. Was ist da etwas, wo ihr als Industrieverband unterstützt oder gibt es da andere Fortbildungsmaßnahmen, um sich da einzulesen?
Ja, also wir haben tatsächlich als Industrieverband Lehmbaustoffe mitinitiiert an einigen Architekten- und Ingenieurkammern, dass speziell in den Fortbildungsplänen auch Lehm mit aufgenommen wird. Was es neu gibt, ist vielleicht, ich gehe mal kurz aus dem Bild, weil ich dir was holen möchte, ist tatsächlich ein weiterbildender Studiengang an der Hochschule Weimar, der sich auch tatsächlich Lehmbau nennt. Und da bekommt man dann auch ein entsprechendes Zertifikat und hat dann sozusagen als Planer, Planerin, egal mit welchem Background, ob als Architektin oder als Bauingenieurin, eben über 6 Monate die Zeit, sich eingehend mit dem Bauen mit Lehm zu beschäftigen. Das wäre jetzt so etwas, was, glaube ich, bei den Planenden ganz sinnvoll ist. Es gibt einige gute Lehrbücher inzwischen. Ziegert und Röhlen ist eines der Lehrbücher. Das heißt Praxis, Lehmbaupraxis heißt das. Und das kommt jetzt auch demnächst, glaube ich, in 3. oder 4. Auflage. Ja, aber es gibt auch andere, wobei ich sage, dass die Lehmbaupraxis schon sehr pointiert ist und nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wir bauen aus dem Baugrubenaushub unser Lehm, sondern wirklich den Ansatz hat, der Christoph Ziegert, vielleicht kennst du den auch, ist ja auch selbst Tragwerksplaner und auch einer der Pioniere, die das wirklich vorangebracht haben. Uli Ziegert genauso, Uli Röhlen genauso. Also insofern, glaube ich, gibt es da schon, wenn man sich einlesen möchte, mehr. Und die Erfahrung mit Hochschulen und Unis mache ich tatsächlich auch, Daniel, dass schon mehr passiert, aber eigentlich noch zu wenig. Es ist wirklich eine Nische. Ne? Also es gibt interessiert, ich bin mal vor einiger Zeit, ich glaube, das ist schon wieder ein Jahr oder anderthalb Jahre her, zwei Studentinnen, Architekturstudentinnen in der U-Bahn hier in Berlin begegnet. Und die hatten, wie das so ist, im Studium haben die Architekten ja dann immer diese Entwürfe, die sie auch in so Prototypen gegossen haben, nenne ich es jetzt mal. Und man hat ganz offensichtlich gesehen, dass auch für mich als Juristin, dass es nur eine Tragkonstruktion aus Holz ist. Und dann habe ich sie halt neugierig gefragt, was das ist. Und die eine junge Frau sagte dann, naja, das ist halt eine Tragkonstruktion aus Holz. Wir haben da nachhaltiges Bauen zum Thema. Und dann habe ich ihr einfach mal gesagt, und was ist mit der Speichermasse, die thermische? Meinst du nicht, dass dein Lehm Sinn machen würde? Und da hatte sie halt gar nicht dran gedacht. Und das finde ich so interessant, weil ich meine, Fachwerk hat man das ja so gemacht, dass man die Masse reingebracht hat. Ne? Und aber das ist tatsächlich so, dass auch in, ich weiß jetzt nicht, an welcher Hochschule sie hier in Berlin war, aber es gibt ja so einige, die Architektur anbieten. Also da hat sie einfach zu kurz gedacht und ich fand es sehr schade. Ich hoffe, sie hat meine Idee dann auch begriffen, dass sie da auch noch mit Lehm ergänzend bauen kann.
Mhm. Ja. Okay. Alles klar. Also, jetzt haben wir schon so mit einigen Vorurteilen aufgeräumt und was mich eigentlich auch sehr positiv gestimmt hat, ist, dass man auch hinsichtlich der Regulierungen und des Rechts auch schon sehr weit fortgeschritten ist. Klar, es gibt immer, wo man noch ein bisschen nachholen muss und natürlich auch die Planer entsprechend ausbilden muss. Also, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was eigentlich schon viel weiter ist, als man jetzt so im ersten Blick denkt, als Außenstehender, der jetzt mit diesem Baustoff oder mit diesem Material noch eher weniger zu tun hat. Und was ist denn eure Strategie? Wie schafft man denn jetzt noch eine größere Wahrnehmung oder ein größeres Bewusstsein, einfach sowohl als Bauherr als auch als Planer oder Ausführender viel offener mit dem Material Lehm umzugehen?
Es ist sehr umfassend, Daniel. Also ich glaube, dass da, das ist so wie so eine Kette, da greift eins in andere. Ne? Also unsere Strategie ist, dass wir eben übergreifend bei allen Bauschaffenden, da fokussiere ich mich jetzt nicht nur auf die Planenden, sondern auch auf die Handwerker, auf die Unternehmen, eigentlich Wissen vermitteln wollten und ein Verständnis dafür schaffen wollten, was alles geht. Und wir hatten ja so als junger Verband natürlich auch das Ansinnen, dass wir wachsen müssen. Wir waren mit 7 Personen gestartet und eine davon war ich und inzwischen sind wir 21. Ne? Also es hängt ja alles miteinander zusammen. Da sieht man ja auch, 10 oder 11 davon sind Mitglieder, die wirklich in industrieller Dimension Lehmbaustoffe herstellen. Ne? Das heißt, in erster Linie brauchst du ja die Verfügbarkeit und die Skalierbarkeit dieser Baustoffe. Und das war unsere oberste Strategie, dass das da ist und das ist herstellerseitig da. Und so bin ich tatsächlich in einer ganz wilden Strategie, die nach außen eigentlich keine Struktur erblicken lässt, bei allen Bauschaffenden unterwegs und versuche auch zu zeigen, was man mit diesen wunderbaren Lehmbaustoffen kann. Also nimm zum Beispiel die Hitzetage, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, ne? Oder die letzten 2 Wochen. Ich habe ja jetzt immer thermische Speichermasse und Feuchteregulierung erzählt. Ich habe jetzt neulich erst einen Artikel zu Ende gestellt für die Zeitschrift Bauhandwerk. Ne? Da geht es um Flächenheiz- und Kühlsysteme mit Lehm. Ne? Also auch alles, keine Zukunftsmusik mehr, wird heute verbaut. Das ist dann kombinierbar mit einer Wärmepumpe. Und das musst du aber das musst du den Handwerkern auch nahebringen. Ne? Das heißt, ich mache mir denn die Mühe in Abstimmung mit meinen Mitgliedern, dass wir gucken, was gibt es für Zeitschriften für Handwerker? Was lesen die überhaupt? Und so greift ja eins ins andere, sage ich mal. Politisch ist natürlich besonders wichtig, dass du die entsprechenden Akteure in der Politik auch dafür gewinnst. Ich war jetzt letzte Woche auf dem SPD-Bundesparteitag mit den verschiedenen Baustoffen, habe da die verschiedenen SPD-Abgeordneten angesprochen, die für Bau relevant sind fürs Bauen. Und ich suche mir natürlich auch Termine mit den einschlägigen Akteuren bis hin zu Bauministern in der Hoffnung, dass sie so einem kleinen Verband wie wir einer sind, auch einen Termin gibt. Ja, also eigentlich in alle Richtungen. Und cool wäre es, wenn wir so eine Art Lehmbauoffensive hätten. Also so wie es das ja auch für den Holz gibt. Dass man da darüber, weil allein wir werden die Aufklärungsarbeit und Wissensarbeit nicht leisten können. Wenn man ernsthaft, nachhaltig und im Kreislauf bauen will, dann muss das eben auch an entsprechenden Stellen angedockt werden und über solche Offensiven der Politik auch ihren Weg gehen. Also es gibt zum Beispiel in NRW, das finde ich super spannend. Wo sitzt du denn jetzt gerade?
In der wunderschönen Oberpfalz, ungefähr
Ach, okay.
eine Stunde Autofahrt von Regensburg, östlichen
Ja,
Grenze, nahe der
sehr schön.
deutsch-tschechischen Grenze.
Ah, wie schön. Also ich sitze ja hier im wunderschön würde ich es nicht nennen, aber in meiner Heimatstadt Berlin, ja. Und in NRW, das hatte ich ja angesprochen, NRW fördert das zirkuläre Bauen dadurch, dass sich das Land gesagt hat, und das ist natürlich auch eine politische Entscheidung, die man sich gibt, dass es einen Erlass fürs zirkuläre Bauen gibt. Ne? Also da geht es ja jetzt nicht nur um Lehmbaustoffe, sondern welches Bauen funktioniert zirkulär? Und das wird entsprechend so gefördert, dass man über die Abschreibung auf Materialrestwerte kommt, womit die Kommune, die baut, dann Geld im Ergebnis einspart. Ne? Das ist also eine Art Supportaktion, die das voranbringt. Und das könnten jetzt andere Bundesländer ja auch machen. Das wäre ja ein Commitment, dass man sagt, wenn gebaut wird, dann zirkulär. Du lächelst so.
Ja, weil ich immer, wenn ich immer höre, ja, das können andere Bundesländer auch machen und wir
Ja.
haben ja dann doch in jedem Bundesland, was ich eher traurig finde, aber vielleicht auch als Chance wahrnehme, unterschiedliche Bauvorschriften, Bauordnungen. Jedes Bundesland hat dann nochmal so seine eigenen Regeln. Finde ich das immer ein bisschen schwierig, sagen wir mal, da schnellstmöglichst in die Umsetzung zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das als Juristin wahrnimmst, aber ich finde das vor allem aus Planersicht immer ein bisschen
Ja.
ernüchternd.
Es ist träge. Also wir haben ein sehr träges System, ne? Und ich kenne das von Planern oder Planerinnen, die deutschlandweit tätig sind. Also ich habe es tatsächlich immer nur aus juristischer Sicht gesehen und dachte, na ja, also man kann ja mit den Regelungen so klarkommen, wie sie sind, weil wir haben ja eine MBO, aber die MBO, also die Musterbauordnung, an die sich ja alle Landesbauordnungen anlehnen, ist halt nicht eins zu eins in allen Landesbau, also sie deckt sich halt nicht immer. Ne? Dann gibt's hier mal irgendwie die Vorschrift, da braucht es keine Sicherheitstreppe oder so, und hier braucht es dann doch eine Sicherheitstreppe. Ne? Also das sind so Sachen, die sind natürlich wirklich schwierig und blöd, muss man so ganz klar sagen. So toll der Föderalismus ist und Vorteile für sich hat, sind dann solche unterschiedlichen Regelungen, vor allen Dingen, wenn man deutschlandweit unterwegs ist, doch hemmend und man fragt sich, wieso. Ne, was ist der Grund? Und es gibt meistens immer irgendeinen Grund. Manchmal ist es aber auch, dass man daran festhält, dass man die Dinge schon immer so gemacht hat und weiter so machen möchte. Und damit müssen wir uns, glaube ich, in diesem Land grundsätzlich auseinandersetzen und nicht nur beim Bauen.
Ja, denke ich auch. Apropos Bauern, allgemein Bauindustrie jetzt mal angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was du in der Baubranche, in der Bauindustrie ändern könntest. Was wäre das?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, weg vom Silo-Denken. Ne? Also weg von der Holzbau rettet die Welt oder ich baue nur mit Beton, sondern die Herausforderungen, die wir Stichwort aufheizende Sommer oder Klimawandel vor uns haben, Einsparung von CO2 sind, glaube ich, so heftig, dass wir eigentlich miteinander reden und miteinander agieren und miteinander bauen müssen. Und das sehe ich eigentlich in der gesamten Bauindustrie manches Mal zu kurz kommen, weil jeder auch wieder seins macht. Ja, also das ist jetzt keine Verurteilung, sondern so funktioniert halt auch der Mensch ein Stück weit. Aber da würde ich mir, weil ich ja einen Wunsch formuliere jetzt, eigentlich eine viel bessere Zusammenarbeit, einen besseren Austausch und eine Offenheit für Innovationen wünschen. Alle drei Wünsche auf einmal, wie beim Überraschungsei, möchte ich bitte auch haben.
Ja, klar. Okay, ja, sehr schön. Sehr schön. Kommen wir so ein bisschen zum Endspurt, und zwar jetzt mal so, vielleicht mal ein bisschen abgesehen vom Lehm. Nimmst du noch so andere Trends oder Entwicklungen wahr, die sich in der Baubranche, in der Bauindustrie bemerkbar machen, wo du auch Potenzial oder allgemein so ein bisschen die Zukunft siehst?
Ja, also ich gucke es mir mal an und beschäftige mich damit aber nicht so eingehend, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel zuschicken lassen. Es ist, kannst du dir darunter was vorstellen, was das sein könnte?
Ja.
Nee, ist zu weit weg. Rate mal.
Also es ist auf jeden Fall weiß. Vielleicht hat das was mit Gips, Kalksandstein.
Nee, ich bremse dich jetzt aus. Das ist so ein Akustikelement, Pilzmyzel.
Ach so, okay.
Ne? Also ich bin tatsächlich, aber ich bin ja auch nicht diejenige, die baut. Vielleicht bin ich deswegen so frei, was das angeht. Ja, ich gucke tatsächlich auf alles. Ne? Also ich finde das immer super spannend und ich stelle mir dann dabei immer die Frage, ist es kreislauffähig? Also das ist für mich, und wie CO2-intensiv ist es in der Herstellung? Ne? Und das sind so die Punkte, wo ich beim nachhaltigen Bauen eigentlich immer hingucke. Und weil ich weiß, dass man mit Lehm zum Beispiel kein Fundament bauen kann, ja, ist es natürlich umso wichtiger, dass ich mir auch die Offenheit für die anderen nachhaltigen Bauweisen bereithalte. Und das würde ich mir eigentlich für alle wünschen, dass wir das machen. Und also deswegen, ich bin schon sehr interessiert, was Baustoffe angeht. Also das sage ich nicht einfach nur so, das ist wirklich so. Guck mir immer an, was noch andere Baustoffe können.
Ja, finde ich immer gut, dass man auch den Blick über den Tellerrand hinaus schaut und dann nicht nur quasi in seinem eigenen Steckenpferd oder in seinen sagen wir mal, eigenen Kerndisziplin steckt, sondern auch immer zu schauen, okay, hey, was gibt es neben dem Lehmbau noch? Ja, klar, wir hatten jetzt das Thema Holz. Ja, ich bin auch stark davon überzeugt. Also ich bremse auch immer jeden ein, ja, Lehmbau, wir werden jetzt nur noch alles aus Lehm bauen oder nur aus Ziegel. Ja, schau mal, es gibt immer noch das Fundament, es gibt immer noch eine Bodenplatte. Ab einer gewissen Höhe oder ab einer gewissen Geschossanzahl musst du mit anderen Werkstoffen planen, weil die halt einfach von der Tragfähigkeit nicht so weit sind. Das ist auch vollkommen klar. Aber dort, wo es halt Sinn macht, unbedingt, ja. Okay. Zum Schluss stelle ich immer die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, Ipek, was dein Lieblingsbauwerk ist.
Das ist so schwer, weil ich bin tatsächlich jemand, der, auch wenn man mich nach meiner Lieblingsmusik oder so fragen würde, ja, ich mag wirklich vieles, aber ich habe diese Frage ja erwartet. Es ist ja nicht so, dass die jetzt aus dem luftleeren Raum kommen. Und deswegen habe ich einfach mal, bin ich mal so in mich gegangen und habe überlegt, welches Gebäude würde ich dir jetzt mitgeben. Also, wenn du mich mal in Berlin besuchen kommst, ja, dann würdest du mit mir in meinen Kiez gehen, das nennen wir in Berlin so, also der Bereich, wo man sich am häufigsten aufhält oder aufgehalten hat. Und ich bin in diesem Kiez mal aufgewachsen, ich bin da nicht mehr so oft. Das ist der Schöneberger Kiez, also Schöneberg, der Bezirk. Und dort gibt es zwischen so zwei großen Parks eine ganz kleine Straße, die nennt sich Nymphenburger Straße. Gibt es ja auch in München, da ist sie aber allerdings prächtiger, sage ich mal. Ja. Und in Berlin gibt es die auch. Und dort gibt es ein Gründerzeitgebäude. Und also schon als Kind, ja, ich stand immer davor und habe mir das angeguckt und es hat mich immer erschlagen. Ich glaube, man kann es sogar googeln, wenn du Nymphenburger Straße, ich kann mich an die Hausnummer jetzt nicht mehr erinnern, wenn du aber Nymphenburger Straße eingibst, da hat mal der Gauck, glaube ich, auch gewohnt. Also unser früherer Bundespräsident, der hat da auch tatsächlich mal gewohnt. Aber ich habe das Haus davor entdeckt, noch bevor Gauck dort gewohnt hat. Und also das ist so, wenn du mich jetzt fragen würdest, einfach weil ich auch diesen Kiez so mag und weil ich immer der Auffassung bin, ein Gebäude steht niemals allein da, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt. Ist das in der Nymphenburger Straße in Berlin ein Gründerzeitgebäude? Stand heute mein Lieblingsgebäude. Morgen kann es schon wieder anders aussehen.
Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe das parallel mal in Google recherchiert und ja, schaut echt super aus. Und für mich nochmal ein Grund, mal nicht nur einen Tag in Berlin zu verbringen vielleicht, sondern auch wirklich mal eine längere Zeit, mal ein paar Tage dort zu verbringen und sich einfach mal Berlin genauer anzuschauen. Und das sage
also
ich als
gerne auf einen Tee oder Kaffee.
Bayer.
Ja, nimm mich mit und ich zeige dir ein paar schöne Gebäude. Das ist tatsächlich versteckt. Ich glaube, da geht man als Tourist nicht unbedingt hin.
Ja, sehr cool. Alles klar. Ipek, wir sind am Ende. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken.
Ich danke dir.
Wünsche dir auch für deine zukünftigen Projekte, alles, was auch im Bereich Lehmbau zu tun hat, ganz, ganz viel Erfolg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles Gute.
Danke dir, Daniel. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann bis bald in Berlin.
Alles klar, bis bald in Berlin.
Tschüss.